Jesus, danke bist du da. Es geht wirklich um dich. Und du bist Wort. Du bist absolut zuverlässig. Du enttäuschst letztlich nie. Und danke, dass wir auch jetzt dich dürfen anschauen und bestaunen. Amen. Ich habe den Eindruck, je älter das ich werde, umso mehr verliebe ich mich in Jesus. Umso zentraler wird er in meinem Leben. Vielleicht ist das auch etwas ganz Natürliches, dass man immer jünger ist und noch im Lebensfrühling einen ganz entscheidenden Beitrag leisten will, um Gott zu beeindrucken und seine Gunst zu gewinnen, ihn gut zu stimmen. Und je älter das man wird, umso mehr merkt man, auch wenn man aufs Leben zurückschaut, was man alles auch noch hätte können und anders hätte können und nicht hätte sollen. Und dann ist es so etwas Schönes, um einfach zu baden in der Liebe und der Barmherzigkeit von Jesus. Und ich will das heute Morgen mit euch, ich lade euch ein für ein Wellness-Sprudelbad hier in diesem Saal rein, einfach in Jesus. Vertrauen. Es gibt im Griechischen einen Begriff, der heisst Glauben und heisst aber auch Vertrauen. Er wird sehr viel gebraucht im Neuen Testament. Pistis. Und was ich euch jetzt sage, ist entscheidend für die ganze Predigt. Ich habe da noch ein paar Stifte. Ich habe hier den Begriff Glauben aufgeschrieben. Und Glauben ist immer wieder schwierig, um damit umzugehen. Was heisst Glauben? Also ich glaube, dass heute Nachmittag schön ist. Darum gehe ich mit meiner Frau spazieren. Ich weiss, dass heute Nachmittag schön ist. Das ist ein Unterschied. Aber beim Wetter können wir ja das nicht immer so klar sagen. Trotz der besten Apps, die es gibt. Glauben im Neuen Testament ist der gleiche Begriff wie Vertrauen. Und darum schreibe ich das einmal da hin, weil das ganz, ganz wichtig ist. Glauben ist der gleiche Begriff wie Vertrauen. Und Vertrauen hat zu tun mit Wahrheit. Vertrauen hat zu tun mit einer Beziehung. Und je mehr, dass ich merke, dass mein Gegenüber mir mit mir ehrlich umgeht, wirklich ehrlich, mich nicht hintergeht, mich nicht täuscht, mich nicht enttäuscht, umso mehr kann ich vertrauen. Vertrauen ist also etwas, das wächst. Mir ist aufgefallen, gerade bei den Pfleckkindern, die wir hatten, ich habe ja gesagt, wir haben bis zu 3 Pfleckkinder bei uns in Lutzenberg. Das hat uns recht herausgefordert und auch auf die Welt gebracht. Wir haben einen Einblick in die dunklen Seiten von unserer Gesellschaft, von Familien, die völlig kaputt sind und Kinder, die riesige Defizite haben und Trauma. Und meiner Frau und mir ist aufgefallen, dass bei diesen Kindern oft der Umgang mit dem Wort ein riesiges Problem ist. Dass sie ehrlich sind. Dass sie dürfen zu einem Fehler stehen, den sie gemacht haben, ohne Angst zu haben, dass ich sie prügle oder dass es furchtbare Konsequenzen hat. Schon nur das. Oder ehrlich sein, halt auch zu etwas, wo unangenehm ist. Ich denke an eines von unseren Pflegern. Das ist nur ein kleines Beispiel, wo den gern gesagt hat, ich habe keine englische Aufgabe, wir haben wirklich nichts und ich will gerne von außen spielen. Und was machst du denn? Du glaubst, oder? Dann glaubst und dann im nächsten Elterngespräch heisst es, ja, ins Englisch ist wirklich, das läuft gar nicht gut und das Kind, ich sage mal, das Evi hat seine Aufgaben oft nicht gemacht. Natürlich Die Lehrkraft nimmt eine Rücksprache und man tut das Ganze klären. Aber wir haben gemerkt, wir sind eigentlich hintergangen worden. Das Kind war nicht ehrlich. Und was machst du nachher? Nachher fährst du auch kontrollieren. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann kommt die Kontrolle. Und du musst nachschauen und auf das Gebüchli und schauen, hast du es gemacht und so weiter. Vertrauen hat ganz fest mit einer Beziehung zu tun. Mit einer Beziehung zu einem Menschen, der ehrlich ist und der wahr ist. Und wenn wir heute über diesen Begriff nachdenken, geht es um unsere Beziehung zu Gott. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich vertraue Gott immer mehr, weil ich weiß, dass er 100% wahr ist. 100%. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Bei ihm werden wir nie enttäuscht, weil Gott für uns letztlich einen Plan hat, der absolut gut und vollkommen ist. Und zwar schaue ich jetzt weit in die Zukunft hinein. Gott meint es gut mit uns. Mich hat es gestern recht enttäuscht, als ich unterwegs war im Auto und eine Radiosendung gehört habe. Ich höre dann einmal DRS1, DRS2. Ist vielleicht ein bisschen fantasielos. Aber man ist dann auch so gerade ein bisschen auf dem Laufenden, was so Medien bringen. DRS2, ein Interview mit dem Conny Frey, einem Gastrounternehmer von Zürich. Sein Vater war Pfarrer. Er hat auch Theologie studiert. Und dann hat er während dem Theologiestudium Vorlesungen gehabt von einer Frau, Professorin Dorothee Sölle. Und wisst ihr, was die Frau an der Uni Zürich gelehrt hat? Sie hat gesagt, Gott ist tot. Der Gott von der Bibel, so wie wir ihn durch die Bibel kennenlernen, ist tot. Und das hat ihn so verunsichert, dass er das Theologiestudium abgebrochen hat. Und Gott eigentlich den Hut genommen hat, seine Beziehung mit Gott abgebrochen hat, Gott ist tot, und gesagt hat, er glaubt nur noch an einen Weltgeist. Und der Weltgeist lebt in dir, der lebt in mir, der ist überall. Aber eine persönliche Beziehung zu Gott, das gibt es nicht, weil Gott tot ist. Als ich das so gehört habe, musste ich sagen, wow, ist ja furchtbar so etwas. Gott ist tot. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass es einen Spruch gegeben hat auf einem Kleber, wo man einmal aufs Auto oder irgendjemand draufkleben konnte, dort hat es geheißen, wenn dein Gott tot ist, dann nimm doch meinen. Und ich mache euch Mut, nehmt meinen Gott. Mein Gott, der zeigt sich in der Bibel, der offenbart sich da. Und der ist 100% zuverlässig. Der enttäuscht letztlich nicht. Weil Gott zuverlässig ist, ist auch sein Wort zuverlässig. Zuverlässig heisst 100% vertrauenswürdig. Und bei allem, was ich euch jetzt sagen werde, ist entscheidend, dass ihr im Wort von Gott von Anfang bis am Schluss vertrauen könnt. Ich habe Theologie studiert an der STH in Basel. Da sind wir geschult worden, dass wir der Bibel vertrauen. Aber ich merke, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr vertraue ich. Und ich merke, die Bibel ist 100%, 200% vertrauenswürdig und ist für mich der absolute Maßstab für mein Glauben und für mein Leben. Und daraus schöpfe ich. Und was ich euch weitergebe, ist nicht meine Erfindung, zum Glück nicht. Sondern das kommt eins zu eins aus dem Wort von Gott. Das zum Thema Vertrauen. Ich fasse nochmal zusammen, weil Gott absolut wahr ist, ist er absolut vertrauenswürdig. Was er sagt, das macht er. Und er hintergeht uns nie. Genauso ist sein Wort wahr und absolut vertrauenswürdig. Und Glauben heisst jetzt nichts anderes als, jawohl, ich sage ja dazu, ich vertraue Gott. Das ist Glauben. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt gibt es im Neuen Testament ein Kapitel, wo einfach der Glaube gut geschildert wird. Es liefert eine sehr gute Definition und ganz viele Beispiele von Männern und Frauen, die geglaubt haben. Es ist eigentlich das Kapitel des Glaubens und ich möchte das gerne mit euch aufschlagen, die eine Bibel dabei haben, Hebräer 11. Und wir werden es auch da vorne auf der Folie sehen. Vielleicht muss ich das noch mal ein bisschen zurücknehmen, dass ihr gut vorne seht. Hebräer 11. Wie gesagt, da steht der Begriff Pistis. Und statt Glauben könnt ihr immer Vertrauen einsetzen. In dem Hebräer 11, in dem Kapitel, kommt der Begriff Vertrauen in 40 Vers 27 Mal vor. Okay. Schon gerade im ersten Vers das erste Wort. Der Glaube. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, was ich nicht sehe. Ich vertraue. Jemand sagt mir etwas, das Kind sagt mir, ich habe die Aufzüge gemacht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich vertraue, dass es so ist. Und ich muss nicht nachschauen im Heft, im Englischheft. Versteht ihr, was ich meine? Das heisst Vertrauen. Und Gott vertrauen heisst, ich glaube seinen Verheißungen. Ich glaube, dass das, was er sagt, wahr ist. Auch wenn ich es nicht kontrollieren kann, aber ich glaube. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn, Vers 2, haben die Alten Zeugnis erlangt. Und die Alten, das sind einfach die Menschen gemeint im Alten Bund, im Alten Testament. Also es sind nicht alles jetzt 90-Jährige, die bereits im Altersheim sind, sondern es sind die Menschen, die im Alten Bund gelebt haben. Und an dieser Stelle einfach in Klammern, auch die Menschen im Alten Bund, die sind nur durch Jesus gerettet, rückwirkend. Das ist ganz wichtig. Jesus ist der einzige Weg, wie wir gerettet werden können, auch rückwirkend auf die Menschen, die vor seiner Zeit, als er auf deren Erde gelebt hat, da gewesen sind. Und jetzt geht es weiter in Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Der Vers, der beschäftigt mich recht stark. Es gibt ja verschiedene Ansichten, wie die Welt entstanden ist. Auch unter Christen. Die einen sagen, jawohl, Gott hat die Welt erschaffen in 6 Tagen. Am 7. Tag hat er geruht. So wird es geschildert im ersten Kapitel der Bibel. Und da gibt es auch Menschen, die glauben an eine Evolution, eine theistische Evolution, die sagen, Gott hat Kontrolle gehabt, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ich bekenne mich zu einer 6-Tages-Schöpfung. Und ich sage das euch ganz offen. Und wichtig ist ja, dass wir, wenn wir versuchen, die Bibel zu verstehen, Gott ganz viel zutrauen. Und ich glaube, dass gewisse Erklärungsversuche von Wundern, die in der Bibel passiert sind, einen Zusammenhang haben damit, dass wir ihm wie zu wenig vertrauen können. Dass er wirklich in der Lage ist, so mächtig einzugreifen. Du hast das wunderschön gesagt, Martin, wenn er durch sein Wort, das Wort hat eine Sprengkraft, hast du wörtlich gesagt. Wenn Gott etwas sagt, dann macht aufgestanden. Der ist im Tempel umgesprungen, Apostelgeschichte 3. Wenn bei uns jemand ein Leben lang gelähmt war und zuerst mal stehen kann, wie sieht das aus? Wie lange geht es, bis so eine Person laufen kann? Das ist ein riesiger Prozess. Wenn Gott ein Wunder tut, geheilt und umgekumpelt, Und die Leute haben gedacht, boah, was ist denn da passiert? Und schaut, wenn Gott ein Wunder tut, täuscht das immer Zeit vor. Immer. Du hast den Eindruck, das ist ein langer Prozess, wenn er einen Mensch heilt. Durch ein Wunder, durch ein übernatürliches Eingreifen, dann hast du den Eindruck, ja, wenn ein Tumor plötzlich nicht mehr da ist. Und beim letzten Arztbesuch, noch nicht lange her, hat man ihn noch gesehen. Du kannst das medizinisch nicht erklären. Du kannst es nur erklären, weil er ein Gott ist, der Wunder tut und übernatürlich eingreifen kann. Und genauso glaube ich, dass unsere Schöpfung Zeit vortäuscht. Wie alt hat der Adam ausgesehen, wo Gott ihn erschaffen hat? Wie ein dreitägiges Baby? Nein. Ich denke so vielleicht etwa 30. Das ist ein Lieblingsalter von Gott. Jesus war 30, als er angefangen hat. Wirklich, ist jemand da, der 30 ist? Das wäre noch interessant. Also, immerhin 30, die Bäume im Paradies, haben die Jahrin gehabt oder nicht? Natürlich haben die Jahrin gehabt. Das gibt ihnen auch eine Stabilität. Die täuschen Alter vor. Vielleicht ist ein Sequoia im Paradies gestanden. Boah, die ist sicher schon 200 Jahre alt. Nein, Gott hat zack etwas gesagt und sie ist erschafft worden. Und schaut, der Glaube fängt genau da an. Glaube ich, dass der Jonah 3 Tage im Bauch von dem Fisch war. Die liberale Theologie sagt, ja, das ist ein Sarg, das ist ein Märchen, das ist Überlieferung. Jesus hat Bezug genommen auf den Jonah. Er hat gesagt, wie der Jonah 3 Tage im Fisch war, so werde ich 3 Tage in dieser Erde begraben sein und nachher wieder auferstehen. Jesus hat an Jonah geglaubt. Er hat ja das können in Frage stellen. Jesus hat sogar an die Schöpfung geglaubt. Er hat an den Sabbat geglaubt, den 7. Tag der Woche. Ich sage euch das einfach, weil für mich, das ist jetzt ganz persönlich ein Werbespot für den Schöpfungsbericht. Schaut, in dem Vers heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Wörtlich heißt es, vollkommen zubereitet worden sind. Also Gott hat nicht ein Konstrukt gemacht, wo immer das Stärkere, das Schwächere besiegt und sich die Kreaturen alle weiterentwickeln. Und wir gehören halt jetzt gerade zu dieser Spezies, wo am meisten Erfolg hatte. Vollkommen zubereitet. Und zwar ein Friedensreich hat er geschaffen, wo alle miteinander im Frieden haben können umgehen und mit Wertschätzung und Liebe. Das ist das Paradies. Und dann heisst es weiter, durch Gottes Wort. Verstehen, das ist ein kleines Detail, aber das braucht Glauben. Dass Gott sagt, jetzt wird Licht und dann wird Licht. Und jetzt will ich Pflanzen. Zack, da kommen Pflanzen. Und jetzt will ich den Mensch, Krone von der Schöpfung. Wow. Verstehen Sie? Und dann heißt es wieder so, dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das heißt wörtlich so, dass das Sichtbare aus dem Nichts geworden ist. Ich will euch einmal das überlegen, was das heißt. Nicht Huhn und Ei und Huhn und Ei und Huhn und Ei. Wir haben Hühner, wir haben auch Eier. Was war zuerst? Sondern aus dem Unsichtbaren ist das entstanden. Und dann sind auch viele Probleme gelöst. Ich vertraue Gott. Und jetzt geht es weiter mit Beispiel. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Das kommen jetzt die ersten Beispiele aus dem Alten Testament von Menschen, die geglaubt haben und Gott hat ihren Glauben bestätigt. Und jetzt kommt der Vers 6. Ganz eine wichtige Bedingung wird hier erwähnt. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, nämlich Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Schaut, ohne Glauben, ohne Vertrauen in Gott, können wir ihm nicht gefallen. Das heisst, ein Mensch gefällt nicht dem Gott, wenn er etwas besonders Erfolgreiches macht in seinem Reich. Wenn ich jetzt eine super Predigt habe und dann denke Gott, wow, habe ich gar nicht gewusst, dass du so gut kannst. Versteht ihr? Jetzt kommst du gerade eine Belohnung über. Nein. Vertrauen heisst, ich weiss, Gott ist da. Und ich weiss, dass er in der Lage ist, das Herz von Menschen zu erreichen. Und ich vertraue ihm, dass er wirken kann. Und wenn ich das mache, dann gefalle ich ihm. Da. Nehmen wir hier Gott. Das steht für den dreieinigen Gott. Und da unten uns Menschen, machen wir da so einen Strich. Männli, Fraueli. Und jetzt nehme ich grün. Ich liebe einfach grün für meine Beziehung zu Gott. Grün ist die erste Farbe, die in der Bibel erwähnt wird und die letzte. Könnt ihr euch das einmal überlegen? Grün, da glaube tue ich Gott gefallen. Ich hoffe, man kann es lesen. Oder wie es da heisst, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du darfst das mal überlegen. Du musst Gott vertrauen, sonst stimmt in deiner Beziehung mit ihm etwas nicht. Okay? Glauben heisst, ihm gefallen. Und dann steht weiter in dem Vers, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Jetzt nehme ich blau. Blau liebe ich, weil das die Farbe vom Himmel ist. Wenn ihr anschaut und es klar ist, sehen wir blau. Okay? Und was kommt auf uns zurück? Belohnen. Schau, ob ich das so schreiben kann. Belohnen. Ohne Glaube ist es unmöglich, zum Gott gefallen. Wer ihm naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn du willst, dass Gott dich segnet, wenn du willst, dass er dir immer wieder auch einen tiefen inneren Frieden schenkt, eine Geborgenheit in ihm, wenn du willst, baden in seiner Liebe, dann tu ihm Vertrauen, das gefällt ihm und er wird dich dafür belohnen. Du wirst erfrischt. Ich erlebe das immer wieder. Und jetzt kommen Beispiele. Wir haben schon gehört vom Abel und vom Henoch. Es werden im ganzen 17 Namen erwähnt. Da haben wir wieder den Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose. Der Josua wird nicht namentlich erwähnt, aber Jericho. Der Ahab, der Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, in dem ich euch weitergeben will. Ich habe nämlich in diesem Kapitel etwas entdeckt, was mich wahnsinnig entlastet. Und wo ich das Wellnessbad noch viel mehr geniessen kann. Ist auch schwierig, wenn du am Wellnessen bist und du machst schon ständig in Gedanken Sorgen und merkst gar nicht, was du machst. Und was ich euch weitergebe, kann helfen, um einen rechten Teil von unseren Sorgen einfach bei Jesus zu lassen und zu sagen, du sorgst für mich. Ich vertraue dir. Du hast die Situation im Griff. Und jetzt will ich einfach einmal zünftig Wellnessen bei dir. Ich nehme als Beispiel den Abraham und Sarah. Entschuldigung, jetzt können wir abstellen. Durch Glauben, Vers 8, war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Da wird der Abraham geschildert und seine Frau Zara. Und ist euch etwas aufgefallen in dieser Schilderung? Ich weiß nicht, wer von euch das Leben von Abraham und der Sara ein bisschen genauer kennt. Wenn wir hier lesen, sind das zwei absolute Helden. Der Abraham, der auszieht aus Ur und Haran in ein Land, wo Gott gesagt hat, ich werde dir es noch zeigen. Und dann kommt er nach Kanaan. Zara, eine Heldin, die schwanger geworden ist und einen Sohn geboren hat, den Isaak. Und wir alle wissen, dass dort zwischen dir noch Sachen passiert sind, wo Gott traurig gestimmt haben. Also der Abraham hat zum Beispiel beim Pharao in Ägypten gelogen und hat gesagt, Zara ist nicht, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Weil er Angst hatte, dass der Pharao ihr etwas antun könnte. Beim Abimelech hat er nochmal genau das Gleiche gemacht, hat auch wieder gelogen. Und dann, wo Gott im Abraham gesagt hat, 1. Mose 17, du, ich werde dich fruchtbar machen, du wirst einen Sohn bekommen, ist der Abraham 99 gewesen. Und er hat gelacht. Wie kann ich in meinem höheren Alter überhaupt nicht? Ist ja gar nicht möglich. Ein Kapitel später sind drei Männer zum Abraham und der Sarah auf Besuch gekommen. 1. Mose 18. Die Männer sind zu Besuch gekommen und haben im Abraham gesagt, los, in einem Jahr wird Sarah ein Kind bekommen. Sarah war im Nachbarzelt am Kochen und sie hat es gehört und hat gelacht. Und nicht einer von diesen Männern gesagt, Sarah? Zara, glaub nicht. Und du hast gelacht. Dann hat sie gesagt, nein, ich habe nicht gelacht. Verstehst du? Gerade ein doppeltes Problem. Also sie hat nicht geglaubt und sie hat gelacht. Und sie hat abgestritten, dass sie gelacht hat. Von dem steht alles nichts. Und dann ein bisschen später, dann haben sie Gott nachgeholfen. Verstehst du? Und Hagar hat Ismael gezeugt. Der Abraham war wohl der Vater, aber die Hagar die Mutter, das hat einige Spannungen gegeben. Die ist in die Wüste geflüchtet mit dem Ismael. Ein bisschen später haben sie sie auf die Strasse gestellt, weil der Isaak, der liebeigene Sohn von der Sarah und Ismael, immer wieder Streit hatten. Und später, als Sarah gestorben ist, hat Abraham Keturah geheiratet. Er hat ganz viele Kinder gehabt. Aber den Isaak hat er immer bevorzugt und alle anderen heiß hat er weggeschickt. Das sind riesige Probleme. Ich meine, ihr kennt das auch, wenn man in der Familie ein Lieblingskind hat. Das ist höchst problematisch. Vor allem, wenn man das dann auch noch verwöhnt und das immer wieder zeigt. Da fangen riesige Probleme an. Und von dem allem steht nichts. Und jetzt will ich mit euch das teilen, was Geheimnis ist von diesem Kapitel. Weil wir haben da auch noch andere Leute, die erwähnt werden. Und es steht überhaupt nichts davon, dass sie mal zweifelt haben. Oder einmal Gott untreu gewesen sind. Oder eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und Gott nicht den Plan A, sondern den Plan B hat müssen einsetzen. Aber es war immer noch Gott gewesen. Das Geheimnis von diesem Kapitel ist, dass die Menschen, die Männer und Frauen, aus der Sicht von Gott geschildert werden durch Jesus. Jesus filtert im Leben von diesen Menschen alles raus, was Gott nicht gefällt. Und Gott sieht die Menschen wie vollkommene Heilige. Studieren wir mal das Neue Testament in dieser Richtung. Im Epheser 1 schreibt der Paulus an die Gemeinde in Ephesus, an die geliebten Heiligen. Was ist ein Heiliger? Ich meine jetzt wirklich nach aufgrund von der Bibel ein Heiliger. Ein Heiliger ist eine Person, die die Erlaubnis hat, um sich in der Gegenwart von Gott aufhalten, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir etwas passiert. Und das ist nur dann möglich, wenn ich 100% rein und vollkommen bin. Und dass ich 100% rein bin, ist nur möglich durch Jesus. Denkt an den Tempel und das Allerheiligste. In der Gegenwart von Gott sein. Wir reden so schnell davon. Danke, bist du da. Danke, dürfen wir in deiner Gegenwart sein. Eigentlich müssen wir damit sagen, danke, bin ich 100% rein von aller Schuld. Auch in meiner Biografie, was nicht gut gelaufen ist. Wo ich an anderen schuldig wurde, bei anderen an mir schuldig wurde. Wo falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Wo ich Opfer wurde bei Situationen. Das alles, man kann das manchmal gar nicht ausfädeln, wer wie stark schuldig ist in dem Ganzen. Aber ich danke dir, dass ich durch dich 100% rein bin, Jesus. 100%. Und 100% heisst nicht 95%. Wisst ihr, ich weiss nicht, ob ihr die Gedanken auch kennt. Ja, aber das, ich glaube nicht, dass mir das Jesus schon vergeben hat. Vertrauen. Hebräer 11 steht nicht einfach so allein in der Weltgeschichte. Ich lese euch einmal noch ein paar Bibelvers aus den vorhergehenden 4 Kapiteln. Weil das Hebräer 11 wird im Hebräerbrief Schritt für Schritt vorbereitet. Das steht nicht einfach so da. Weil dann müsst ihr sagen, boah, was ist denn da genau passiert? Wie ist das überhaupt möglich, dass ein Mensch vor Gott kann bestehen? Hebräer 7. Und ich nehme euch mit. Ich hoffe, ich komme nicht zu fest ins Schwärmen. Sonst mache ich, ist immer gefährlich bei mir. Dann werde ich plötzlich ein bisschen länger, wenn ich zu fest im Schwärmen bin. Also, Hebräer 7. Ich lese euch einfach so ein paar Stellen. Okay? Hebräer 7, 25. Jetzt, dünnt einfach einmal, wenn ihr wollt, aufschlagen oder auch einfach hören. Und jetzt sind wir in einem Wellnessbad und hören einfach mal, was Jesus für uns da hat. Daher kann Jesus die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus kann die Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, völlig retten. Weil er immer lebt, dass er sich für uns vor Gott einsetzen kann. Sich einsetzen heisst, alles rausfiltern, was Gott nicht gefällt. Aus der Sicht von Gott bin ich 100% rein und heilig. Das ist eben alles aufgrund vom Neuen Testament, was ich euch sage. Dann Hebräer 8, Vers 12. Ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein. Ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Wow. Ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Kapitel 9, Vers 12. Er ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das kann ich gar nicht greifen, was das heisst. Er ist ein für alle Mal hineingegangen, er hat ein einmaliges Opfer gebracht und durch das bin ich ewig erlöst. Ich muss keine Angst haben vor der Zukunft. Denn Vers 26 in Kapitel 9. Jetzt ist er, Jesus, einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Ist nicht mehr da. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wenn Jesus wiederkommt und du gereinigt bist durch den Glauben an Jesus, wird Sünde kein Thema mehr sein. Versteht ihr das? Ist doch gewaltig. Wird kein Thema sein. Wo sind wir? Kapitel 10 zum Beispiel, Vers 14. Mit einem Opfer hat Jesus die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Boah, du bist vollkommen. Ich bin vollkommen. Das ist gewaltig. Durch Jesus. Und nach 17 und 18. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. So ist es. Und ich werde das euch mitgeben als Ermutigung, als Trost. Wisst ihr, im Hebräer 11 gibt es nicht nur die Menschen, die geglaubt haben und dann hat sich eine Verheißung gerade erfüllt. Das ist auf der einen Seite ist es der Glaube, wo heilt, der Glaube, wo uns aufrichtet, der Glaube, wo uns wo Wunder tut in unserem Leben. Im zweiten Teil vom Kapitel werden ganz viele Personen aufgezählt, die geglaubt haben und es hat sich nichts Sichtbares verändert. Aber Gott hat ihnen Kraft gegeben, um das zu tragen. Der Glaube ist ja nicht ein Selektautomat, wo ich einen Batzen rein tue und unten kommt das Produkt raus. Und Glaube, ich glaube, das ist sogar noch der grössere Glaube, ist der Glaube, der sagt, und Gott, du trägst mich durch, ich vertraue dir, dass das, was ich im Moment erlebe, irgendwie einen Sinn macht und ein Teil von deinem übergeordneten Plan ist, auch wenn ich keine Ahnung habe, was du im Sinn hast. Aber der Moment wird einmal kommen, wo ich alles verstehe und die Zusammenhänge sehe. Und auf den Moment freue ich mich. Und das gibt mir Kraft, dass ich dir vertraue. Und Gott kann uns auch mit einem übernatürlichen Frieden belohnen und mit einer Kraft zu einer Situation durchheben mit seiner Hilfe. Will man in Zukunft schauen? Das ist das, was ich euch weitergeben. Und wir dürfen heute Abend mal feiern. Ich finde, das passt so gut. Abend mal feiern heisst Jesus danken für seine Vergebung. 100%. Und da bleibt nichts zurück, nicht einmal der Geruch von Sünde. Nichts, wo Gott irgendeinen Anhaltspunkt gibt, dass in unserem Leben etwas schiefgelaufen ist. Durch Jesus. Versteht ihr das? Das ist ein riesen Privileg. Und darum werden wir Jesus auch mit dem Abendmahl ehren. Und für euch als Gemeinde möchte ich euch noch an eure Vision erinnern. Da sehen Sie da. Ich habe im Internet nachgeschaut, auf eurer Website. Wir wollen den Menschen Gottes Liebe weitergeben, damit sie Jesus Christus suchen und Frieden mit Gott finden. Und schaut, das könnt ihr nur dann, wenn ihr selber Frieden mit Gott gefunden habt. Menschen merken uns an, ob wir echt sind und wahr und vertrauenswürdig in dem, was wir sagen. Und du kannst nicht bei anderen quasi andere einladen, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen und Vergebung bekommen und du selber zweifelst immer noch daran, ob Jesus dir wirklich alles vergeben hat. Verstehen Sie? Du kannst auch nicht sagen, bei Gott findest du Frieden und du selber merkst, dass du den Frieden gar nicht wirklich hast. Und darum geht es im Abendmahl auch darum, richten uns auf Jesus ein. Und wisst ihr, Menschen, die die Vergebung geniessen, sind die beste Werbung für Jesus. Weil wir nicht perfekt sind. Und das, was wir machen, machen wir aus Dankbarkeit. Aber es ist auch nicht vollkommen. Es ist stümperhaft. Und machen es aus Liebe zu Jesus. Und erleben, wie er unser Leben verändert. Aber der Kern vor allem ist seine Vergebung. Und das ist grossartig. Jesus, ja, ich staune immer wieder über dich und ich will auch jetzt aussprechen, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass die Kraft von deiner Erlösung langt, um all meine Schuld vergeben und mich 100% reinmachen. Und danke, dass das Geheimnis ist vom Frieden mit Gott. Ich bin mit Gott versöhnt durch dich. Ich bin heilig durch dich. Und Herr, ich will das noch viel mehr entdecken und geniessen. Und danke, dass ich dir darf 100% vertrauen, wie immer du mich führst. Ich bete dich an. Amen.